Schön, dass Sie auch diesmal wieder mit dabei sind bei Impuls, dem digitalen evangelischen Fortbildungsformat an der KPH Wien-Krems. Der heutige Beitrag trägt den Titel Religiöse Bildung in evangelischer Verantwortung. Ich freue mich auf das Gespräch mit Karl Schiefermeier, dem geistlichen Oberkirchenrat für Bildung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Impuls. Wir sind hier in der Kapelle des Evangelischen Zentrums und ich bin eingeladen bei Karl Schiefermeier. Er ist in Graz aufgewachsen, war dann Schulpfarrer in Mödling und ist dann später wieder nach Graz gekommen, wo er Lehrender war an der Pädagogischen Hochschule unter anderem und dann wieder zurück nach Niederösterreich gekommen ist, um dort Fachinspektor zu sein und Schulamtsleiter. Seit 2008 ist er geistlicher Oberkirchenrat für Bildung und darum soll es heute gehen. Das Thema der heutigen Sendung lautet religiöse Bildung in evangelischer Verantwortung. In welchen Bereichen, Karl, ist denn religiöse Bildung in der evangelischen Kirche relevant?
Relevant, könnte man jetzt allgemein sagen, sind Bildungsfragen immer. Also das ist jetzt eine sehr allgemeine Antwort, aber das heißt, speziell haben wir Anforderungen an unsere eigenen Bildungsaktivitäten, angefangen in den evangelischen Kindergärten, dann fortgeführt natürlich in den evangelischen Schulen, speziell dann im evangelischen Religionsunterricht mit einem ganz speziellen Bildungsauftrag. Und dann dürfen wir das große Feld der evangelischen Erwachsenenbildung nicht vergessen. Also man könnte fast sagen, von der Wiege bis zur Bahre sind die Evangelischen zumindest mit Möglichkeiten konfrontiert, dass sie ihre Bildungsangelegenheiten auch evangelisch lösen und dort einlösen können.
Und was sind denn eigentlich so die zentralen Anliegen evangelischer Bildung? Wenn es so eine große Rolle spielt, dann müssen doch Inhalte drinnen sein, die auch besonders wichtig sind für die evangelische Kirche.
Evangelische Bildung ist von ihrem Verständnis her an sich immer personenorientiert und personenzentriert. Das heißt, natürlich steht der jeweilige Mensch in seiner biografischen Situation im Mittelpunkt, in dem Sinn, dass er sowohl Ausgangspunkt ist von Bildungsüberlegungen und wie auch soll sich die Bildungsüberlegung und die Bildung, also das Bildende, an das Individuum richten. Wenn ich dem eine Überschrift geben sollte, dann wäre das Ziel einer evangelischen Bildungsbemühung für jedes Alter, dass man sagen könnte, es ist eine religiöse Bildungsbiografie geglückt.
Die evangelische Kirche ist ja recht bekannt für ein hohes Bildungsbewusstsein. Wo kommt es eigentlich her?
Ja, muss man, glaube ich, mal unterscheiden. Der erste Grund ist ein soziologischer, das ist ganz einfach, das ist das hohe Minderheitsbewusstsein. Alle Minderheiten zeichnen sich aus durch ein höheres Bildungsniveau als die jeweilige Mehrheit. Das ist eine soziologische Gegebenheit, das haben wir auch. Zusätzlich kommt bei den Evangelischen natürlich dazu, dass nicht nur jetzt aus der jüdischen und christlichen Tradition herkommend Bildung immer eine Rolle gespielt hat, sondern dass vor allem durch die Reformation noch einen richtigen Drive bekommen hat, eben durch die reformatorische Erkenntnis, dass ein Glaube nur wirklich dann ein Glaube ist, wenn er persönlich angenommen wird und nicht aufoktroyiert wird. Das heißt, man muss immer verstehen, was man glaubt. Daher nicht nur die Bibelübersetzung und so weiter, dass sie allen zugänglich ist, sondern eben sollen alle eben in die Lage versetzt werden, zu verstehen, was Glauben heißt. Das heißt, lesen und schreiben können und auch darüber hinaus selbstständig urteilen können.
Kritische Auseinandersetzung und natürlich die Gewissensfrage.
Das ist schon einmal ganz oben angesetzt, aber zunächst geht es einmal darum, dass man selbst das liest und versteht, was da geschrieben steht. Das ist eine sehr elementare Anforderung und daher gab es ja in allen evangelischen Territorien eben die Einrichtung von Schulen für alle. Und das haben eben die evangelischen Gemeinden dann aber auch nach 1781 immer noch ernst genommen. Da gab es ja oft vorher die Schulen, bevor es die Kirchen gegeben hat. Und die Berufung eines Schulmeisters war mindestens so wichtig wie die Berufung eines Pfarrers. Das hat eben auch durchaus noch mit der Überzeugung zu tun, dass man viel mehr verstehen muss, als einem erzählt wird. und dass das eine sehr individuelle Angelegenheit ist auf der einen Seite. Das heißt, dass das Individuum lernt, versteht und glaubt und gleichzeitig, dass das, was man hier sich erarbeitet hat und verstanden hat, dass das einwirkt in die Gesellschaft.
Genau, und das ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil da komme ich gleich zu meiner nächsten Frage. Die Schnittstelle Religion und Gesellschaft, Kirche und Gesellschaft spielt sicher auch für die Bildungsfrage eine große Rolle. Und da sind wir eigentlich schon beim Religionsunterricht dann, der ja einen doppelten Auftrag erfüllt, nämlich einerseits den Bildungsauftrag des Staats und natürlich dann auch der Kirche. Wo würdest du sagen, ist denn an der Schnittstelle der größte Gewinn davon, dass sowas wie der Religionsunterricht jetzt auch an einer öffentlichen Schule ist?
Ja, für die Gesellschaft sehe ich es so. Wir lehren Kinder und Jugendliche, Dinge zu verstehen. Das ist eins der schwierigsten Lernvorgänge, die es überhaupt gibt, verstehen lernen, weil er gleichzeitig umfasst, dass man den Inhalt kapiert, ja, und daher ja, auch Wissen anhäufen muss, ja, und gleichzeitig die Instrumente besitzen muss, diese Inhalte zu verstehen und anzuwenden. Das ist ein spezieller, wenn man so will, Zugang zum Verständnis von Welt, zum Verständnis, was Mitmenschen machen, zum Verständnis, was die Natur ist. Das ist ein sehr spezieller Zugang, den eben ja, das Fach Religion vielleicht am meisten bietet, aber auch Anteile gibt natürlich in Philosophie, auch ein guter deutscher Unterricht hat das und muss das leisten. Also da haben wir einen sehr speziellen, glaube ich, Auftrag, der meines Erachtens nur schulisch umgesetzt werden kann und der unbedingt in einer öffentlichen Verantwortung stehen muss. Das heißt, dass man transparent bleibt in seinen Inhalten und dass man auch ja, sich sozusagen einfügt in die gesamte Institution Schule und dort seinen Platz hat und dort seine Berechtigung hat. Das ist das eine. Für die Kirche ist es wesentlich, weil wir leben von mündigen Christen, die sich in ihren Pfarrgemeinden einbringen. Natürlich haben wir unser eigens verantwortetes Bildungsinstrument dazu, das ist der Konfirmandenunterricht. Ich denke mal, der Konfirmandenunterricht soll halt wirklich dazu dienen, dass sich Menschen in einer Pfarrgemeinde auskennen und sich bei geglückten Situationen beheimatet fühlen und wissen, was dort passiert eigentlich. Das ist eigentlich schon ein komplexer Lernvorgang, den man in ein paar Monaten sicherlich sich anstrengen muss, den überhaupt hinzukriegen. Ja.
Jetzt wird ja gerade der konfessionelle Religionsunterricht recht befeuert, weil man könnte jetzt genauso gut auch sagen, naja, diese religiöse Bildung, dieser religiöse Bildungsprozess wäre ja für Christen einigermaßen zumindest gleich anzudenken. Vor allem die Schüler bringen diese Wurzeln ja gar nicht mehr mit. Also die sind ja teilweise religiös komplett unmusikalisch oder Analphabeten. Da gibt es unterschiedliche Begriffe, die da verwendet werden. Wie siehst du das? Was kannst du heute noch dem konfessionellen Religionsunterricht, dem christlichen, abgewinnen? Inwiefern ist er heute noch notwendig?
Also in meiner eigenen Biografie sehe ich diese Veränderungen, die der Religionsunterricht in dieser Fragestellung mitgemacht hat, sehr deutlich. Ja, als ich angefangen habe zu unterrichten, war alles evangelisch. Ja, der Lehrplan, die Schüler und Schülerinnen und ich. Heute ist noch der Lehrplan sozusagen von den kirchlichen Gremien freigegeben, berücksichtigt aber bereits alle Veränderungen der letzten 40 Jahre. Das heißt, er berücksichtigt das interkonfessionelle und interreligiöse Lernen. Er berücksichtigt, dass in einer Religionsunterrichtsgruppe sehr viel Ungetaufte sitzen können, die sich zum Religionsunterricht angemeldet haben. Er berücksichtigt die Vielfalt der Frömmigkeiten, die wir in unserer Kirche haben. Das sind alles Entwicklungen, die erst eingebaut werden müssen. Ja? Und daher ist die Religionsunterrichtsgruppe viel inhomogener als etwa zum Beginn meiner eigenen Berufstätigkeit. Diese Veränderung, finde ich, kann man positiv interpretieren, in dem Sinn, dass der Religionsunterricht kein hermetisch abgeschlossener Teil ist, nur für solche, sondern dass das im Prinzip ein offenes und transparentes Geschehen ist. Und das wird natürlich in der Argumentation, in der Schule selber und auch nach außen hin immer wichtiger, dass man offenlegen kann, was man tut, für wen man das tut, mit welchem Hintergrund man das tut, mit welchen Mitteln man das tut. Und das ist, finde ich, jetzt wieder die große Chance, auch eines konfessionellen Unterrichts, dass er eben das alles offenlegt, dass man weiß, woran man ist.
Jetzt haben wir in der Schule dieses ganze Konvolut an Fächern, Ethikunterricht, Religionsunterricht der verschiedenen Konfessionen, für einen Administrator kaum noch möglich, das alles auf Schiene zu bringen und zu bewerkstelligen. Also angesichts dieser Tatsache, wo geht da die Reise hin? Also das wird ja immer noch mehr aufgefächert werden, immer noch mehr Religionsgemeinschaften ringen um die Anerkennung, damit sie dann auch einen Religionsunterricht erteilen können, dürfen sie ja dann gesetzlich.
Also wir haben mit dem letztjährigen neuen Erlass des Ministeriums, Durchführungserlass zum Religionsunterricht und zum Ethikunterricht, versucht, viele dieser Fragen so gut es möglich und auch so einleuchtend wie möglich für eine Schuladministration zu klären. Ich weiß natürlich aus vielen, wirklich vielen, vielen Erzählungen, dass das nicht überall glückt, und es tut mir leid. Ja, ich weiß ja, wie stark unsere Religionslehrerinnen am Schulanfang wirklich das erleiden, dieses Geschäft des Organisierens und der Frage, ob es sich ausgeht mit den Stunden, der Frage, ja, wie diese Stunden zusammengesetzt werden, ob sie an der Schule A überhaupt noch eine Gruppe zusammenkriegen, wie das dann mit ihrer Beschäftigung wird. Da wäre ich wirklich froh, wenn es da mal einen Schnitt gibt und wir für Arbeitssicherheit sorgen könnten. Diese Situation ist nicht nur belastend, sondern eigentlich unmenschlich. Meine Sorge ist, um das auch einmal zu sagen, ist, dass aus diesen vielen nicht ganz Klarheiten, sage ich mal so, irgendeine politische Struktur den Schluss zieht, dass man das mit einem Schlag erledigen will. Das wird zwar nicht so einfach gehen, ja, weil die Dinge sehr gut staatskirchenrechtlich abgesichert sind. Und nicht nur das, sondern eben der Religionsunterricht bedeutet zum Beispiel für viele Volksschülerinnen und Volksschüler wirklich, dass sie überhaupt einen Sinn in dem ganzen Schulgeschehen begreifen und mitnehmen können. Und das ist nicht umsonst das Lieblingsfach vieler Kinder, ob jetzt getauft oder nicht getauft. Also man hat da auch sicherlich Bedarf, noch zu arbeiten, schulisch auch zu sehen, welche Fächer nehmen, welche Funktion wahr. Und da glaube ich, ist der Religionsunterricht nicht hinaus zu diskutieren.
Wir haben jetzt sehr viel über Perspektiven und Prognosen gesprochen. Du sitzt an der Quelle, dich kann ich jetzt fragen.
Schau mal.
Wie ist denn der Religionsunterricht in Österreich evangelischerseits aufgestellt? Gibt es Zahlen dazu? Kann man das ein bisschen darlegen? Das wäre für mich immer ganz interessant. Und wen sonst sollte man hier fragen?
Sicher, ja. Ich habe gerade in den letzten Tagen auch für andere Konferenzen noch einmal die Zahlen in meiner Berufstätigkeit hier, das sind sozusagen 14 Jahre, angeschaut und mir die Zahlen angeschaut von den Teilnehmern, wenn ich jetzt 2007, 2008, dieses Schuljahr, jeweils als 100% annehme, was kommt sozusagen heute, 2021, 2022, wie verändert sich das? In der Schülerzahl von den Evangelischen muss man einfach sagen, wenn man jetzt die 14 Jahre durchschaut, dass wir derzeit auf 77% der Schülerzahlen liegen, die wir vor 14 Jahren hatten. So viel sind wir doch um 23% weniger geworden. Etwas gleich ist natürlich die Gesamtschülerzahl. Die Schülerzahl der Angemeldeten ist eben um 32% gestiegen, aber die Zahl der Abmeldungen ist auch um 34% gestiegen in der Zeit. Also das hält sich ungefähr die Waage und ergibt natürlich diese Gesamtzahl, dass wir 23% in diesen 14 Jahren weniger Kinder und Jugendliche im Unterricht betreuen. Das ist jetzt doch für diese Anzahl von Jahren, finde ich das viel. Ja? Weil die Gesamtschülerzahl der österreichischen Schüler ist nicht um diesen Prozentsatz gesunken. Das hängt natürlich zusammen. Auch, das habe ich mir angeschaut, in derselben Zeit ist die Anzahl der getauften Kinder um 30% zurückgegangen. Also das hat natürlich Folgen für eine Konfession, auch wenn es die Möglichkeit der Anmeldung gibt zum Religionsunterricht. Aber wenn aus dem eigenen 30% fehlen, ja, hat das Folgen. Schwieriger und schlimmer finde ich es noch bei den Zahlen der Konfirmation. Das ist für mich auch so eine Benchmark. Ja. Wie stark ist bei den 13-, 14-Jährigen noch sowas vorhanden wie eine Zugehörigkeit zur Kirche, wie eine Zugehörigkeit zu einer Konfession. Da sind die Zahlen noch deutlicher. Wir haben eben 2007, wenn das 100% sind, fast noch 3000 Konfirmationen gehabt und sind jetzt nur mal auf 63% dieser Zahl. Interessanterweise haben wir den Rückgang an Religionsunterrichtsstunden noch nicht in diesem Ausmaß. Wir liegen derzeit auf 80% des damaligen Wertes. Das hat natürlich zu tun, wenn man eine Stunde hat mit 9 Kindern oder mit 4 Kindern, ist das noch eine Stunde. Ja? Aber hier wird von Seiten der Schulämter und der Fachinspektorinnen schon deutlich gesagt, dass wir eine große Anzahl von gefährdeten Kleingruppen haben, also mit 3 und 4 Kindern, die in den nächsten Jahren noch einbrechen werden. Das ist zu erwarten, dem muss man ins Auge sehen. Ja? Wir brauchen eben in der Hinsicht sicherlich noch mehr an innovativen Formen der Organisation von Religionsunterricht. Ich denke da an die ganzen kooperativen Formen. Aber wir wollen diese Formen alle in einem konfessionellen Religionsunterricht letztlich beheimatet sehen.
Mir ist zu Ohren gekommen, Karl, dass du demnächst in den Ruhestand gehen wirst. Und mich würde noch als persönliche Frage vielleicht zum Abschluss interessieren, was lässt du mit einem weinenden Auge zurück oder mit einem lachenden Auge oder beides, und worauf freust du dich in deinem neuen Lebensabschnitt?
Ja, was lasse ich zurück? Also zurück lasse ich das, was ich da in Verantwortung der Synode machen durfte und gestalten konnte, hoffentlich in den letzten Jahren. Das ist schon ein toller Beruf, ja, muss ich schon sagen. Also die Vielfalt an menschlichen Begegnungen, die Vielfalt an Tätigkeiten, die Vielfalt auch zu beobachten, an welchen Ecken und Enden dieser Gesellschaft Kirche überall mittut und verantwortungsvoll gestaltet, und dass ich da ein Teil davon sein kann, das ist schon was ganz Großartiges. Wenn ich das zurückgebe und auch in andere Hände gebe, das eine in die eine Hand, das andere in die andere Hand, dann ist das okay für mich. Also das ist einfach dran. Es ist auch das Alter so, dass man sagt, das geht auch nicht mehr alles, ja, und nicht mehr in dem Maße, in dem man es auch selber will. Deshalb ist es gut, wenn das andere machen. Was wird mir sicher abgeben, eben die Fülle von Begegnungen und die Fülle von Möglichkeiten, gestalterisch mitzuwirken. Es werden sich andere Dinge auftun, das bin ich überzeugt. Ich habe damit kein Problem. Aber ich möchte diesen sozusagen dritten Lebensabschnitt doch auch bewusst gestalten und auch ganz anders gestalten als vorher.
Da wünsche ich dir alles Gute dazu. Und ich bedanke mich und freue mich darüber, dass ich nochmal die Gelegenheit hatte und dass sich die nochmal geboten hat, mit dir gemeinsam so ein Gespräch zu führen.
Ja, danke.
Umso mehr freut es mich dann, wenn ich dich da reden höre und wie du zurückblickst auf deine Zeit und nach vorne blickst.
Sie hörten Impuls zum Thema religiöse Bildung in evangelischer Verantwortung. Weitere Beiträge dieser Reihe finden Sie auf dem YouTube-Kanal. Ich freue mich über Ihr Abonnement.